Nehmen wir eine kleine Hühnerei. Nun das Wetter.
Kam es denn für... Oh, ist das lecker.
Küchenfunk.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Küchenfunk. Mein Name ist Christian von Küchenjunge.com. Als Gast am frühen Morgen wieder einmal der unglaubliche Martin Block.
Guten Morgen.
Frisch und fröhlich.
Frisch, genau. Wir haben mich gerade zusammengerissen für das Guten Morgen, ja.
Wir haben irgendwie die Rollen gehabt heute Morgen, würde ich sagen.
Ja, war ein bisschen lange wach, erzähl ich später. Ich bin noch ein bisschen durch.
Sowas, wie konnte das
aber
passieren?
Hier gibt's Kaffee, das ist die gute Nachricht.
Das hört sich gut an. Ja, Martin, 99 Folgen Küchenfunk. Unglaublich, oder?
Läuft, wa?
Hättest du das gedacht, wie wir unsere erste Folge gemacht haben, dass wir mal hier landen?
Ja, nein.
Nein, ne?
Ja, nein.
Nee. Ja, nein. Ja, ich hätte es auch nicht gedacht. Ich habe mich auch jetzt immer gefragt, wenn Leute das hier wieder neu anfangen zu hören. Normalerweise bin ich ja so ein Podcast-Hörer-Typ, der will dann immer von Anfang an bis Ende alles hören.
Ja.
Aber ich weiß gar nicht, ob ich das den Leuten empfehlen könnte.
Ich weiß es nicht, also vielleicht erlebt man ja auch dann so eine Steigerungskurve oder sowas, keine Ahnung, so eine, weißt du, so.
Ja, oder so, halt, die fangen mit der ersten an und finden es scheiße und hören gar nicht weiter. Dabei wird es besser.
Stimmt. Ja, das stimmt. Ne? Also wo ist denn der Umbruch, wo man sagen kann, jetzt ist es besser. Erstmal, wo ich nicht das allerletzte Mikro mehr hatte, also wahrscheinlich Folge 4 oder Folge 5. Ich weiß es nicht.
Ja, ich meine, du hast technische Schwierigkeiten. Wir hatten auch schon Aufnahmeschwierigkeiten. Das besagte erste Live in der fetten Kuh.
Das war keine Aufnahmeschwierigkeit, das war einfach live. Ja.
Das war live, zu viel Alkohol. Naja, also es war auf jeden Fall, so ging das halt los. Und ich wüsste gar nicht, ob man das... Ich kann dir jetzt nicht sagen, ab wann es wirklich besser wurde, aber wir wurden ja dann auch locker, flockiger vom Reden her, dann kamen Gäste. Also ich glaube, ich würde mir die Gästesachen nochmal nachanhören und vielleicht sonst erst bei Folge 70 oder sowas anfangen, um mit uns warm zu werden, oder?
Ja, dann kommt man auch noch mit Nachhören irgendwie hinterher. Dann überleg mal, mindestens eine Stunde geht eine Folge meistens. Ist auch eine Menge Holz zum Nachhören, ja.
Oder noch länger, ja.
Ja, manchmal auch sehr länger, sehr viel länger.
Ich würde mal gern wissen, schickt uns einen Audiokommentar über die Webseite, über die neue Funktion, die bisher noch keine Sau benutzt hat. Finde ich sehr schade. Oder in die Kommentare schreiben, ob es irgendwen gibt, der jetzt wirklich nochmal neu eingestiegen ist und sich gerade durch dieses ganze Moloch kämpft. Würde mich echt mal interessieren. Wahrscheinlich meldet er sich in einem halben Jahr, weil er dann in dieser Folge angekommen ist.
Eventuell.
Sehr schön. Ja, wir haben uns heute Morgen hier versammelt, um über den Zeugel zu quatschen, weil wir hatten einen sehr schönen Mitschnitt von dem Aufenthalt in der kleinen Brauhäuschen in Neuhaus. Da hat der Matthias Schönberger uns ein bisschen was zu erzählt und darüber, den Mitschnitt werde ich gleich anhängen, dann könnt ihr euch das in aller Ruhe von ihm erklären lassen. Es geht dabei nicht nur ums Bierbrauen, wie wir das hier schon ein paar Mal hatten, so wirklich von A bis Z, sondern er wird ziemlich viel erzählen darüber, was den Kommunenbrauer ausmacht, also was das Besondere daran ist, wo die Schwierigkeiten liegen. Das ist eigentlich ein sehr interessantes 20-25 Minuten Ding geworden und Martin und ich wollen jetzt ein bisschen was über den Geschmack vom Zeugel sprechen und von dem Erlebnis aus den Zeugelstuben, die wir da an dem einen Abend hatten. Und ja, welche Erinnerungen hast du noch an den Zeugel, Martin?
Erstmal, dass es ein saugeiler Abend war mit den Jungs. Also war ein cooles Erlebnis, ne? Man kommt erstmal zu diesem Kommunenbrauhaus, also das Brauhaus, wo alle, die Braurecht haben, da brauen da dürfen. Kriegt das schön erklärt und dann sind wir halt auch direkt ins nächste Zeugel danach gegangen und haben mal so ein kleines Food-Tasting gemacht.
Und uns eingezeugelt, würde ich sagen, ne?
Ein reinges, ja.
Ziemlich viel Bier haben wir getrunken. Ja. Das lief echt sauber durch.
Das war ein sehr, sehr süffiges Bier, ne? Also, man muss ja sagen, Zeugel an sich, jedes Zeugel ist ja schon ein bisschen anders, aber das, was wir hatten, war extrem süffig. Also, hast du einen Schluck getrunken und wusstest, boah, das geht heute den ganzen Abend richtig, richtig gut. Und dann so immer schön halbe Liter Gläser. Es war schon sehr schön. Doch. Ja.
Also wir waren im Scheumichel, das ist eine Zeugestube, nicht von dem Matthias Schönberger, weil der war an diesem Wochenende nicht dran mit Öffnen. Von dem habe ich aber später noch ein Bier getrunken, aber dazu dann gleich mehr. Also wir hatten vom Scheumichel das Bier, was anders gebraut wird, wie das, worüber der Schönberger erzählt. Also nur, dass keine Missverständnisse aufkommen. Er ist, glaube ich, ein bisschen eher der malzigere Typ. Und Scheumichel, das war jetzt, ja, wie Martin sagt, echt gut süffig.
Das war ein helles, glaube ich, so von der Brauart, ne? Könnte man sagen.
Ich glaube, ja.
So ein Lagerbier, ne? Aber ein bisschen eben halt naturtrüb, ne?
Ja.
Und ist halt so eine kleine Brauerei. Ich glaube, die haben so nichts mit Filtrationsanlagen oder irgendwie Klären irgendwie am Hut.
Ja, zum Glück, würde ich sagen.
Ja, und die Zeugelstube an sich war sehr, das erinnerte mich so ein bisschen vom Charme vom an einen Vereinsheim so ein bisschen.
Es war aber zweigeteilt, fand ich, ne? Wenn du vorne reingekommen bist, das war so ein Keller, wo Deckenmalerei war, ja. Da standen Säulen mit, also es war jetzt kein riesen hoher Raum, aber das war so ein bisschen gewölbemäßig gemacht, dann richtig lange Tische. Das war echt mega urig, fand ich. Und dann gab es die Hintertür noch in einen zweiten Raum. Und das hatte dann wirklich so eher Vereinsheim-Charme, ne?
Genau, wahrscheinlich ist es immer irgendwann so dran geflanscht worden. Muss ja aber überlegen, dass die machen ja auch dann alle 4 bis 6 Wochen nur auf.
Ja.
Und dann für ein Wochenende eben halt so eine Lokalität ist auch schon, muss man sich auch erstmal leisten können, ne? Ja, das sieht man, das spiegelt sich ja auch in dem Ort dort wieder, wenn man in diesem wir waren ja in Neuhaus, das ist so einer der, also es gibt ein paar Städte, die noch so richtig so das Kommunenbrauhaus und so Zeugel machen, und Neuhaus ist so quasi das Epizentrum davon.
Ja, Welthauptstadt hat er es, glaube ich, genannt, und das kann man sagen, ja.
Ja, und du fährst in diesen Ort rein und an jedem dritten Haus steht halt Zeugel, ne? Und irgendwie haben sie sich das alle so ein bisschen bequem gemacht. Also es gibt halt nicht die, wie in anderen Dörfern, die 2, 3 Kneipen, sondern dann gibt's da halt da 25 Zeugel-Gaststätten. Ja.
Also mein Eindruck war ja, ich weiß nicht, vielleicht haben wir es auch schon erzählt, wir sind halt in den Ort reingefahren, dann hast du diese Zeugelstube geöffnet gesehen, da standen 3 Leute davor und sonst war das sehr unscheinbar. Dann sind wir ein bisschen weiter gefahren, auf der rechten Seite dann irgendeine Gaststätte. Du konntest durch die Scheiben in das Lokal reinsehen, gähnende Leere, ein Tisch mit einem dumm aus der Wäsche guckenden älteren Pärchen, was da saß und gedacht, warum kommt hier ein Bus jetzt lang? Da war nichts los. Und wie wir dann in dieses Brauhaus rein sind, das war ja wirklich, da war ja Leben pur. Da war jeder Stuhl besetzt. Da jung und alt nebeneinander, alle hatten so Spaß. Das war wirklich unglaublich gut.
Ja, man hatte halt so das Gefühl gehabt, so hier trifft sich das Dorf und hier findet wirklich das Dorfleben auch noch statt. Ne? Also man ist so mittendrin gewesen und wurde sehr, sehr, sehr nett begrüßt. Also es gibt ja auch so Dörfer, wo man dann in die Gaststätte geht und dann wird man nur doof angeguckt. Ne? Also, es gibt sehr, sehr, ist eigentlich eher die Regel, ne, als ja, und das war echt schon sehr schön. Also das passte auch gut zu unserer Stimmung. Wir waren ja auch sehr offen, irgendwie diese Sachen kennenzulernen, haben uns für die Sachen von den Einheimischen quasi dort interessiert. Und ja. Die Tische wurden auch so zurechtgerückt, dass wir gut sitzen konnten. Dann haben die anderen gesagt, ja komm, wir setzen uns um, dann kriegt ihr den Tisch, wir nehmen das und dann passt das besser. Erlebt man auch nicht alle Tage. Also wirklich, das war schon ein schönes Erlebnis. Ja.
Und wenn man dann überlegt, das Bier 0,5 hat 1,80 Euro gekostet. Fand ich Hammer. Dafür kriegst du hier auf dem Land ein normales Kölsch für 0,2.
Und da kriegst du bei mir Mayo Ketchup. was kriegst du hier für 1,80 in der Gastronomie? Eigentlich gar nichts mehr heutzutage.
Ja.
Vielleicht ein Kölsch hier, so, ja, aber Bier kriegst du nirgendwo.
Ja. Und ja, was dann auch echt schön war, wir haben dann an so einen langen Tisch gesetzt. Ich glaube, wir saßen, boah, das waren 12 Leute, glaube ich, bunte Reihe. Da saßen auch noch irgendwelche Touristenführer, ältere, der saß noch bei uns mit seiner Frau und dann kam ein einzelner Mann noch rein und wollte irgendwo nur was essen. Den haben wir dann auch noch bei uns an den Tisch gesetzt, an den Kopf, und dann haben wir halt mal groß durch die Karte bestellt, also von allem einen Teller in die Mitte gestellt und haben dann geschlemmt und probiert, und das war so richtige, das war wie Schlaraffenland, kann man fast sagen. Also die Bedienung kam damit nicht so ganz klar, weil sie irgendwie immer diese Zuordnung, dieses Gericht, diese Person brauchte. Wir haben dann einfach bestellt und alles in die Mitte stellen lassen, und dann ging es los.
Ja, da ging es los. Wo fangen wir an? Schweinsbratwürstel gab es natürlich auch, wie überall, glaube ich, in Bayern.
Ja.
Mit Kraut und Beilage, Sättigungsbeilage, war Brot, ne?
Brot und Brezen?
Brot und Brezen war auf dem Tisch, genau. Das war, glaube ich, die Sättigungsbeilage für alles an dem Abend.
Das Bier war Hauptsättigungsbeilage für mich jedenfalls.
Das war klar. Ja.
Ja, also ich muss dazu sagen, ich war nachher so satt, dass ich nicht mal betrunken werden konnte. Weil,
bitte?
Ja, ich habe bei mir irgendwie so ein Problem, dass das füllt mich dermaßen mit Fülle, dass ich keinen Hunger mehr habe. Also keinen Hunger, und dann habe ich auch keinen Durst mehr.
Ich hoffe mal für ein Küchenmädchen, dass das kein Gendefekt ist. Also beim Weizen kenne ich das, aber
Das habe ich halt bei allen Bieren eigentlich. Es geht gerade, wenn du da noch so üppig isst dazu. Ich glaube, es wäre weitergegangen, wenn ich nicht so viel gegessen hätte, weil man wollte ja alles probieren, was da stand.
Ja. Ja, der saure eingelegte Käse macht natürlich auch mega satt. Das war auch sehr lecker, ne?
Zeugelkäse war das?
Hm? Zeugelkäse, genau.
Das war, denke ich mir mal, mit Essig und Bier eingelegter Käse, oder?
Ich glaube nicht, dass da Bier bei war, aber vielleicht wurde der Käse ja irgendwie mit irgendwas vom Bier, mit dem Trester eingerieben oder so, aber so sah auch die Rinde eigentlich nicht aus. Nee, dafür war es auch ziemlich günstig.
Ich meine aber, dass die Marinade mit Bier gemacht wird. Das haben wir hier bei uns um die Ecke in einem Brauhaus. Die haben auch einen Bierkäse oder sowas, und das ist einfach diese Marinade, die natürlich auch sauer abgeschmeckt ist, aber zusätzlich wird die mit Bier abgeschmeckt. Und dann halt schön Zwiebeln. Das ist so ein Limburger, oder, gewesen, oder? So ein Stinkiger.
Ja, 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 genau.
Ah, das war schon...
Aber es ist schon witzig, da fährst du nach Bayern und im Endeffekt kriegst du so von der Art her so, die gleichen Gerichte wie bei uns. Also.
Ja, es ist schon so diese Bierkultur, wo die dann isst. Da ist auf jeden Fall auch immer Wurst. Und Wurst hatten die echt viel auf dem Plan.
Genau.
Also, die ich nicht kannte, oder jedenfalls die Namen her nicht, ich habe jetzt mal gegoogelt, was das so ist. Debreziner.
Ja, ich würde jetzt sagen, ist so eine tschechische oder polnische Wurst.
Ja, so ein bisschen matt, grober, aber die waren alle gekocht, was sehr gut war. Die haben dann irgendwie, weiß ich nicht, das Fett in den Würsten ist bei Kochen dann irgendwie auch schön. So eine,
ja.
Ein Bauernseufzer stand, glaube ich, auch da. Das war ähnlich dem Landjäger so ein bisschen.
Ja, die haben ja alle bestellt, weil der Name so toll war, ne?
Ich weiß auch nicht mehr, ich habe auch noch gedacht, da wäre noch eine Wurst gewesen. Ich habe die Speisekarte fotografiert und ich habe die alle nicht drauf gefunden. Debreziner und Bauernseufzer. Ich habe echt gedacht, war ich so betrunken, dass ich hatte die Namen im Kopf. Aber auf der Speisekarte konnte ich sie nicht lesen, oder hatten die unterschiedliche Speisekarten?
Nee, aber war das nicht so eine Special-Karte noch?
Kann auch sein. Also ich habe mich echt gewundert, wie ich die Speisekarte gesehen habe. Das sieht doch ganz anders aus, wie das, was wir...
Das habe ich nicht bestellt.
Weil wir haben ja auch in den 4 Tagen viel gegessen. Ich habe mich dann nämlich erinnert, in dieser Bratwurstbude in Regensburg da, diese ganz, ganz alte... Da wollte ich unbedingt Milzwurst bestellen, meine ich. Nee, das war im Spital.
Was?
Im Spital wollte ich Milzwurst. Habe ich noch nie gegessen. Das ist eine Innerei. Waren aus. Aber deswegen, vielleicht bin ich echt zu viele Wurstspezialitäten an meinem Auge vorbeigeschwommen, dass ich das nicht mehr hintereinander kriege. Naja. Ja, Sauerkraut war leider nicht so gut wie mittags beim Store Start, ne?
Aber ach, komm.
Nee, aber
angemessen.
Das war angemessen, genau. Sauerkraut dazu war auf jeden Fall gut. Oberst, da gab's. Und Pressack. Pressack ist ja auch ein geiler Name, ne? Ich mit wem war ich in Diskussion? Ich glaube mit Annette, ob jetzt Pressack mit 3S geschrieben wird oder nicht. Weil Schifffahrt wird auch mit 3F geschrieben. Eigentlich nach der neuen Rechtschreibung.
Oh ja, aber guck dir doch mal bitte die Karte von den Leuten an. Guck dir an, wie es da so ausschaut, so urig. Na, die leben nicht in der neuen Rechtschreibregel.
Nee, das ist jetzt auch nicht, das
und war eher. Die ist auch witzig. Schon nicht mehr neu. Ja, ich weiß, was du meinst. Natürlich müsstest du es dann so schreiben, aber.
Also ich habe jetzt geguckt, in der Speisekarte stand es mit 2. Es ist eigentlich auch scheißegal. Hauptsache man weiß, um was es geht.
Ich meine, du darfst ja beides anwenden. Hauptsache du ziehst es dann komplett auf der Karte durch.
Ja.
So sehe ich es.
Ich bin jetzt auch wirklich, Rechtschreibung ist, ja. Andere Baustelle.
Das ist genauso wie bei mir mit Grammatik.
Pressack gibt's in Rot und Weiß. Der Rote ist einfach dann Richtung Blutwurst. Und der Weiße ist dann so sülzenartig. Und da sind viele Teile geschnitten vom Kopf drin.
Aber das kannte ich auch nicht. Ich kannte Pressack, aber dass es so zwei unterschiedliche gibt.
Ja, ich hatte auch diesen Weißen überhaupt nicht auf dem Schirm. Deswegen hatten wir ja auch ein bisschen... 2 Tage später, wie wir dann den Pressack geschnitten haben, bei der Metzgerei, bei der im Kloster, da wurde mir dann so langsam bewusst, was da so reinkommt, weil wir die ganzen Schweineköpfe, die Masken auseinandergeschnitten haben, also die schönen, fittigen Teile, die da reingekommen sind, aber ich bin da bis dahin immer noch davon ausgegangen, dass es irgendwie noch gekuttert oder sonst wie wird. In dem Fall war es dann ja einfach eine Sülze, eine Schweinskopfsülze im, ich glaube, es ist Magen oder war das nicht? Na, ich bin mir nicht sicher, wo es reinkam. Auf jeden Fall Pressack Rot und Weiß, Krakauer. Ich glaube, es war aber auch bis auf die Bratwürste und die Krakauer war viel gekochte Wurst dabei, oder?
Ja. Also so was ich so in Erinnerung habe. Ja, lass mal überlegen, ja. Nee, das war alles sonst gekocht. Oder halt, ja.
Und das fand ich auch echt gut. Also gerade mit dem Sauerkraut.
Lieber Karls gebacken, sonst, aber sonst, ja.
Ja. Sehr gut, ja. Wir haben auf jeden Fall, dann gab es zum Schluss noch ein bisschen Schnaps, ne?
Da bin ich ausgestiegen.
Nee, ich bin dann wieder eingestiegen, weil der Schnaps ging dann einigermaßen weil ich habe kein Bier mehr reingekriegt, konnte nichts mehr essen, also Schnappes. Der hat mich dann noch ein bisschen auf Richtung gebracht. Wir hatten einmal einen Zeugelbrand und Hopfenschnaps. Und der Hopfenschnaps, der hat's auch ordentlich in sich gehabt. Der war, ich weiß nicht, über 50%, glaube ich. War auf jeden Fall gut auf das ganze Essen.
Ja, das stimmt. Ja. Aber ich fand zum Beispiel auch, dass einfach das Kraut war so viel geiler noch, also nicht so viel geiler, aber schon richtig geil gemacht. So, das war so ein bisschen deftiger angeschmort im Vergleich zum Store Start.
Nee.
Doch.
Die haben das Sauerkraut auf dem auf dem Teppanyaki angebraten im Store, das habe ich gesehen.
Ja, aber das ja war ja viel dunkler und hatte auf jeden Fall ein bisschen mehr, wahrscheinlich wurde es einfach länger intensiver gekocht.
Ja, okay, das kann sein. Ja? Aber es war nicht dunkler, also Röstaromen waren nicht drin.
Ja, aber so vielleicht ist es halt besser durchgekocht gewesen. Ich mochte es lieber.
Okay.
Ja, die Brezen dazu, ne, wie man es hier kennt, ein bisschen Gewürzgurke, bisschen Zwiebeln und sowas. Mhm. Bisschen Senf, aber bei einer guten Wurst braucht man eigentlich keinen Senf. Wieso Senf?
Das sagen Stand die.
Drauf?
Nee, das sagen die in Bayern. Ich finde, vielleicht ist es auch Franken. Dann steigen uns natürlich die Regionen wieder aufs Dach, aber Senf. Ich weiß auch nicht, warum man da, das ist Dialekt, Senft, finde ich auch.
Stehst du auch bei denen auf der Packung?
Ja, das habe ich mich gefragt. Ich glaube, es steht nicht drauf. Aber
nee, es steht nicht drauf. Ich guck gerade.
Ich habe keinen Plan. Keinen Plan.
Tja.
Ja, war leckeres Erlebnis und halt so wirklich, die Schere an diesem Tag war so breit, dass wir mittags da in dem Sternenrestaurant gegessen haben und abends dann da, das war echt schön.
Doch, so. Doch. Also ich kann mir definitiv mal vorstellen, nochmal da runterzukommen und dann mal eine Nacht da irgendwo mir ein Hotelchen zu nehmen in Neuhaus oder in der Umgebung und dann nochmal schön Zeugelabend zu machen.
Ja.
Definitiv.
Ja, wir hatten das Glück, dass wir nicht unbedingt, ja, wir haben noch am letzten Sonntag im Marien-Eck.
Ah, da, da, da. Yeah. Nein, nicht weiter. Schweine. Also,
es gab zwei Abende wohl, wo dieses Zeugel ausgeschenkt worden ist, weil der Stefan Paul hatte sich zwei Fässchen, Partyfässchen 5 Liter mitgenommen.
Nee, die waren bei mir im Auto.
Aha.
Ja, die waren, also ich durfte sie transportieren, ja. Und dann wurden sie verköstigt, nicht in meinem Beisein. Ja, ich weiß nicht, ne? Was ich dazu sagen soll.
Das war einmal an dem Craft Beer Abend, von dem wir ja hier schon auch erzählt haben. Genau. Da wurde ein Fässchen geköpft und ein zweites Fässchen am letzten Sonntag beim Bordeaux-Abend, in dem, oder dazu später nochmal ein bisschen mehr. Ja, gab so die Neigungsgruppe Zeugel in Köln, hat wieder getagt und jetzt sind die Vorräte leer und jetzt müssen wir irgendwie gucken, dass wir wieder ein neues Bier kommen. Es war verdammt, auf jeden Fall immer noch super trinkbar. Das hier war jetzt auch das Bier vom Matthias Schönberger, also war anders wie in dem Zeugel, in der Zeugelstube, wo die dann geöffnet hatte. Das hier war einfach noch für mein Gefühl ein bisschen malziger und es war immer noch perfekt. Also du konntest es immer noch trinken, es war jetzt aber kurz vor Ablauf, also es musste dann sogar weg. Wir konnten es nicht länger aufbewahren, wir haben uns dann geopfert und es war auf jeden Fall noch sehr lecker.
Das glaube ich gerne, dass das noch gut geschmeckt hat. Ich war in den Abend ein bisschen neidisch, wo ich das gesehen habe. So, oh, jetzt nochmal ein Zeugel, einfach so auf die gute Zeit nochmal.
So war es, ja.
Ja, wir werden gucken, dass wir was importieren können. Es gibt ja auch Zeugel als Bier zu kaufen, aber das ist nicht das Zeugel halt, ne? Das ist halt Marketing.
Genau, und das erzählt der Matthias Schönberger und ich würde sagen, den genau. Schneiden wir jetzt rein. Ihr hört euch an, was er zu sagen hat. Das ist sehr schöne 20 Minuten. Viele Infos an der Seite, was so ein Kommunenbrauer für Schwierigkeiten auch hat. Und ja, sehr kurzweilige nette Story. Ich habe es mir gestern Abend extra nochmal angehört. Ja, und wir sind gleich wieder bei euch.
Ich bin Matthias Schönberger und ich braue hier im Brauhaus mein Bier selber. Also ich darf euch alle recht herzlich begrüßen im Kommunenbrauhaus in Neuhaus, also im Ortsteil Windischeschenbach, der Zeugelhauptstadt Windischeschenbach. Dieses Kommunenbrauhaus ist 1876 hier gebaut worden. Und wir haben das 1993 ist das erste Mal renoviert worden. Zuvor war die Zugpfanne und alles noch eine Eisenwanne. Und jetzt haben wir schon eine relativ moderne Anlage. Kurz zur Geschichte. Wie Neuhaus zum Braurecht gekommen ist. Wir haben in Neuhaus eine Burg. Und das war die Jagdburg der Herzogen und von Leuchtenberg und Kloster Waldshassen. Und die haben sie hier immer im Sommer mal oder zum Jagen hier, haben sie ihre Zelte aufgeschlagen. Und dann haben sie halt auch durchgekriegt. Und dann haben sie sich gedacht, mit dem mal Neuhaus das Braurecht verleihen. Und seitdem haben wir das Braurecht, seit 1415, also wir haben heuer die 600-Jahr-Feier gehabt vom Braurecht. Kurz zum Namen Zeugel. Zeugel, das ist eigentlich abgeleitet worden von dem Wort zeigen. Also wir zeigen an, hier wird Bier ausgeschenkt. Da ist es dann ins Dialekt abgeleitet worden, also und dann ist es von Zeugel zeigen auf Zeugel dann übergangen. Wir haben hier in der Ortschaft Neuhaus haben wir 25 Anwesen, die das Braurecht haben. Davon sind 6 Säugelstuben, also 6, die wo das Bier ausschenken. Dann haben wir ca. 9 Anwesen, die wo ein Zeugel für den Eigengebrauch, also zum Haustrunk brauen. Also die brauen nicht so viel, weil eine Zeugelstube ist, sondern da brauen 4, 5 hintereinander, machen da einen Sud. Und die haben halt das Bier in den eigenen Felsenkeller über das ganze Jahr gelagert zum selber trinken, das Bier.
In Flaschen?
Nein, in Fässern.
Nein.
Ja. Es ist so, bei uns ein Sud sind ungefähr so 23 Hektoliter. Und das wird halt dann, teilen sich die Leute halt auf. Einer sagt, ich will nur 300 Liter, der andere will mehr. Also wir sind eine größere Familie, ich lagere 800 Liter oder was. Und so wird sich halt der Sud dann aufgeteilt. Ja, zum Brauvorgang selber. Also bei uns ist Bierbrauen sind fast 2 komplette Tage. Also mit einem Tag zuvor wird hergerichtet, muss man alles mal durchwaschen. Wir haben auch noch Holzfeuerung, also wenn wir dann Holz herbringen. Und am anderen Tag früh geht es dann um 6 Uhr los mit dem Einmeischen. Wir brauen mit 10 Zentner Malz 500 Kilo. Wir haben 2 Malzsorten, also ein Münchner Malz und ein Pilsener Malz. Das tut jede Zeugel selber variieren. Jeder hat sein Rezept, seine eigene Zusammenstellung, soll man mal sagen, weil er das Bier haben will, etwas dunkler, etwas malziger, und so tut er die 2 Malzsorten halt untereinander einteilen, wie man es braucht. Es ist dann so, wir brauchen früh 34 Hektoliter Wasser. Die kommen zuerst hier in die Sudpfanne, davon wird dann ein Teil dann hier in den Maisbottich gelassen, also es bleiben dann nur so 14 Hektoliter in der Sudpfanne. Dann kommt das Malz dazu und wir brauchen dann am Anfang eine Temperatur von 50, 55 Grad. Und wir haben bloß hier die Möglichkeit zum Heizen und wir müssen also da das Wasser warm machen und dann wieder dazugeben. Und es wird dann wieder ein Teil vom Malz von der Maische in die Sudpfanne geben zum Verzuckern. Also das wird dann heiß gemacht und dann auch zum Kochen gebracht. Dazwischen ist mal eine Ruhepause, wo das Bier dann ruhen muss. Da darf dann auch kein Feuer drin sein. Also man muss beim Einschüren schon wissen, dass man in einer Viertelstunde sollte fast kein Feuer drin sein. Und das ist eigentlich wegen die Kunst von der Anlage, hier ein Bier zu brauen.
Wo wird das Feuer gemacht? Von draußen?
Nein, das ist unten, da, wenn wir das Fenster nochmal später runterschauen, da ist eine große Feuerung und da wird dann eingeschürt. Also wir haben auch schon öfters Braumeister da gehabt, also die sagen, wir bringen hier nie ein Bier zusammen, weil das mit der Feuerung, die verschiedenen Temperaturen, wo man einhalten muss, das ist eigentlich die Kunst dieser Anlage. Und das sagen halt, die haben zwar mehr Wissen wie ich, aber ich weiß halt, wenn ich das und das mache, dann kommt das raus. Also das, also weil ich habe zum Beispiel auch das Brauen von meinem Vater übernommen, der war zuerst alleiniger Braumeister, oder der hat es eigentlich auch nicht gelernt, der hat sich auch das Wissen von den Älteren angeeignet. Also es hat eigentlich, wir haben keinen gelernten Braumeister hier an Bord. Also es wird immer wieder übernommen von den anderen Generationen.
Und die Rezepte werden vererbt? Also gibt es in der Familie, wird immer das Rezept?
Das wird wieder weitergeben, ja. Und manchmal will halt was probieren. Die sagen halt, ja, die Leute möchten lieber ein Bier, wo nicht so herb ist oder so. Und ich möchte jetzt das auch. Also so kann man sich dann das wieder selber hier machen, wie man das braucht.
Aber es sind keine Geheimnisse oder sowas, Familiengeheimnisse.
Eigentlich schon, also es gibt keinen recht Preis, wie er es macht.
Steht ihr auch in Konkurrenz zueinander, oder ist das?
Also wir sehen sie jetzt hier im Ort nicht als Konkurrenz. Okay. Es ist ja auch, wenn es dann mal so ein Zeugelkalender, ich hatte auch wegen so Prospekte da, es ist so, es hat immer bloß einer am Wochenende offen, jetzt in der Ortschaft nicht aus. Manchmal zwei, wenn einmal Feiertag ist oder Brückentage, da machen zwei auf, weil erfahrungsgemäß mehr Urlauber herkommen und dann haben wir auch 2 Zeugelstuben offen. Aber so, da müssen wir abwechseln. Wir machen immer schon jetzt im August aus, wenn wir nächstes Jahr, wenn wer Zeugel hat. Und da steht der Kalender schon fest und so wird es dann das ganze Jahr eingeteilt.
Die ganzen Familien brauen Bier. Oder ja. Gibt es mehrere? Ein Gebäude und es wird...
Ja, es okay. Ist ein Brauhaus und das Besondere ist auch hier, wir fahren die Würze nach Hause. Also wenn der Brauvorgang abgeschlossen ist, dann kommt das Bier oben da haben wir ein Kühlschiff oben, also eine große Pfanne, wo das Bier dünn gelagert wird, weil wir keine Möglichkeit haben zum Kühlen. Also es wird mit der Luft abgekühlt. Und am anderen Tag fahren wir dann die Würze nach Hause. Und da hat dann jeder seinen Gärbottich zu Hause und da beginnt dann erst die Gärung. Also das macht jeder dann zu Hause.
Es steht über der Nacht bei Kühlpfanne.
Bitte?
Es steht über der Nacht bei Kühlpfanne.
Ja, es steht in der Nacht hier im Brauhaus, ja. Und es kommt halt immer auf die Witterung an, wie weit das Bier abgekühlt ist. Also die Gärung mit der untergärigen Hefe ist für uns die Gärung. Also es sollte eigentlich das Bier so bei 9 Grad ungefähr Temperatur haben. Aber im Sommer ist das eigentlich nicht möglich. Wir fahren es also teilweise mit 22 bis 25 Grad ein. Und da hat halt jetzt jeder zu Hause Kühlmöglichkeiten, das Bier dann abzukühlen. Aber es ist halt schon gefährlich. Also in der Zeit, es muss dann relativ schnell gehen, weil sonst kann einem das Bier umkippen.
Kann ich das mitnehmen nach Hause?
Man kann es mitnehmen, aber man wird dann enttäuscht sein. Es ist so, wir machen das Bier nicht haltbar. Das Bier kann man jetzt vergleichen mit der rohen Milch, das ist nicht abgekocht, das wird halt dann schal. Das
wird verkauft schon von Flaschen?
Oder? Ja, also man kann Flaschen, die Zeugestücke mitnehmen, also 5 Liter Partyfässer, jeder hat verschiedene Größen an Flaschen, von Liter bis 3 Liter. Und man kann das, also man soll es dann relativ schnell trinken. Aber es ist eigentlich auch, wenn man jetzt irgendwo anders hinfährt und fährt, nimmt man Wein oder was mit, dann ist man irgendwie dann enttäuscht, weil das ja. Nicht so ist, weil dort... Also es ist beim Zeugel auch so, da ist die Atmosphäre dann in der Zeugelstube, das gehört dann irgendwie auch zum Zeugel dazu, das Essen und die Gemütlichkeit, das Unterhalten mit den anderen Leuten, das gehört auch Zeugel. Also es ist nicht alleine das Bier, sondern da gehört alles wegen dazu. Das war dann das Besondere ausmachen wird.
Wenn die Braurechte so alt sind, gilt dann nicht für euch das Reinheitsgebot auch?
Ja, ja. Es ist ja auch so, das Braurecht, das ist nicht auf die Familien oder kann man irgendwo weiter verkaufen oder Ding, oder das ist grundbuchamtlich eingetragen, das ist auf dem Grund, also wenn man das Haus jetzt kaufen würde, dann hättest du auch das Braurecht. Wenn du ein Haus am Marktplatz erwerben darfst, wo das Braurecht drum ist, dann ist das am Grund ein. Also.
Kann man Häuser erwerben? Ja. Werden die überhaupt gehandelt?
Ja.
Das doch.
Ja. Aber jeder, wo weiß, was am Zeugel dranhängt, der überlegt sich dann schon, ob
das
macht. Das
ist halt nichts für so uns Berliner Hipster, die dann mal so eine Brauerei haben wollen.
Ja, das ist, also es ist auch Arbeit. Also es ist
wenn man das bauen muss, müsste man dann weiterbrauen, oder?
Nein, also das Braurecht verfolgt nicht. Also man kann auch das ruhen lassen. Das ist immer da. Also es ist nicht dort beim Brennrecht. Ein Brennrecht kann man ja auch verkaufen oder woanders hin verkaufen. Das Braurecht ist hier am Haus, also das geht nicht.
Also die Familien, raus. Die das so ein Haus haben das Recht, hier zu brauen?
Ja.
Also das ist das Recht, es ist nicht so, dass die bei die sich auf dem Grundstück irgendwas
brauen. Nein, dürfen. Es ist also so, die 25 Brauberechtigten haben 25. Anteil von dem Brauhaus. Und es steht auch im Grundbuch, jeder, der meint, die Fähigkeit zu besitzen, ein Bier zu brauen, darf es. Also es könnte jeder selber sein Bier hier brauen. Aber es ist so, weil wir haben am Ort, also sind wir zu viert, wo brauen für alle.
Okay. Der muss halt 200 Liter versteuert werden.
Also 200 Liter, also bis 200 Liter ist frei und ohne und dann muss man Steuer zahlen. Ja. Wir müssen das einmal anmelden, das Brauen, beim Zollamt. Und dann, wenn man es halt ausschenkt über die Gaststube, haben wir dann auch Gewerbesteuer, Umsatzsteuer, das kommt dann alles auch wieder ganz normal wie ein Wirtshaus auch dazu.
Und in Windisch-Eschenbach ist die gleiche Struktur?
In Windisch-Eschenbach ist die gleiche Struktur, bloß die haben halt mehr ein Ding, Brauberechtigte, das heißt dann anders, das sind die brauenden Bürger von Windisch-Eschenbach, das heißt ein bisschen anders, aber die sind über 50 Anwesen, sind da, wo Brau, also. Und es ist halt bei uns in der Oberpfalz, es sind halt andere Orte nur, wir haben halt 5 Ortschaften, wo nur aktive Brauhäuser stehen, oder wo halt auch die Brauhäuser erhalten sind. Also Falkenberg, Mitterteich, Eslan, Windisch-Eschenbach und Neuhaus. Das sind halt die 3 Orte, wo noch Brauhäuser sind, wo noch Bier gebraut wird. Also das Braurecht waren eigentlich in 70 oder 80 Ortschaften hier in der Oberpfalz. Aber es hat halt keiner mehr Brauhaus.
Es könnte wieder reaktiviert werden, wenn die wollten.
Das Davi könnte wieder reaktiviert werden, ja.
Man wird ja auch aktiv jetzt durchaus wieder, es gibt ja durchaus Leute, die wieder sagen, sie wollen.
Ja, also es ist auch, also die Zeugestuben in den letzten Jahren sind also immer mehr geworden, die brauen zwar das Bier nicht selber, denn es auch teilweise also von Brauereien, die sind ja mittlerweile auch auf den Zug aufgesprungen, Zeugel zu brauen, aber das hat mit dem ursprünglichen Zeugel nichts zu tun. Also wir haben sie auch vor Jahren zusammengeschlossen, die ganzen Zeugelstuben, die wo selber ihr Bier brauen, unter dem Logo, das ist also das da, das echte Zeugel vom Kommunbrauer. Das sind also 19 Zeugelstuben, die wo das Bier noch selber machen. Also es ist also, wir haben halt zur Auflage, die 19 Leute, die haben selber das Braurecht, brauen das Bier selber im Kommunbrauhaus, vergären es zu Hause auf dem Anwesen und es wird dann noch auf den Anwesen ausgeschenkt. Also es wäre jetzt auch, wenn jetzt ich in einer anderen Ortschaft meinetwegen ein Wirtshaus kaufen würde und würde dort Zeugel ausschenken, dürfte ich dieses Logo nicht verwenden. Also nur in meiner Zeugelstube hier am Marktplatz, also im Neuhaus, darf ich das Logo verwenden. Das sind halt die ursprünglichen Zeugelstuben nur, weil halt das mittlerweile bei uns bald, glaube ich, 40 oder 50 Zeugelstuben gibt. Also es, jeder, wo halt irgendwie Ding ist, macht, sagt, ich mache Zeugel. Teilweise ist das Zwickelbier oder auch was anderes, aber es steht halt Zeugel drum und dann kommen die Leute in Scharen, sage ich mal. Aber es ist immer so, am Anfang läuft es immer, aber die Leute wissen mittlerweile auch schon, auf was ankommt, auf was schauen müssen. Und es kristallisiert sich wieder die ursprünglichen Zeugelstuben eigentlich raus.
Was hat das mit diesem, ja, sieht aus wie ein Davidstern.
Ja, das sind eigentlich zwei Dreiecke. Das ist das ursprüngliche Zunftzeichen der Bierbrauer. Also das sind zwei Dreiecke ineinander. Und das eine sind die Zutaten, Hopfen, Malz und Wasser, wo man zum Brauen braucht. Und das andere sind die drei Elemente, das ist Luft, Wasser und Feuer, wo man zum Brauen braucht. Weil Ding ist, Hefe ist noch nicht dabei, weil zur damaligen Zeit hat man die Hefe noch nicht kennt. Also was da bewirkt. Also es ist dann auch erst eigentlich durch die Hefe Alkohol ins Bier gekommen. Zuerst war das eigentlich ein Malztrunk und durch die Hefe entsteht ja dann der Alkohol. Und das sind sie erst später drauf gekommen. Und das war halt dann auch wieder so, das sind halt auch, wo ein Bäcker Bier braut hat. Und der hat das dann ausgegangen durch das, dass das alles ziemlich zusammen war, hat die Hefebakterien sind dort ins Bier gegangen und durch das sind die dann draufgekommen, dass die Hefe im Bier auch was Gutes bewirken kann.
Gibt es experimentierfreudige Familien, die so heimlich Hopfen stopfen oder Kalthopfen zu Hause oder?
Ja, habe ich auch schon gemacht. Ja, es ist, man macht immer kleine Experimente, ich mache es immer in einem Bierfass, habe ich es auch schon probiert mit anderen Aromahopfen oder so, mal getestet. Aber es ist so, die Leute, die zu einem Namen Zeugel kommen, die erwarten eine gewisse Biersorte oder die sagen, ich möchte das Bier, weil der hat jetzt so einen Herbau und der hat halt das. Und wir bringen es aber auch nicht immer gleich zusammen. Also es ist bei uns das Bier von jedem Zeugelstube oder von jedem wird auch immer wieder unterschiedlich, weil halt durch das, wo wir das nicht so steuern können, wir drücken nicht alles auf den Knopf drauf und dann läuft die Maschine, sondern es wird halt immer ein bisschen anders. Also es ist halt, manchmal ist das Bier ein wenig wärmer, also die Würze und dann ist gleich wieder alles ein wenig anders oder es kühlt nicht so ab. Dann ist die Gärung wieder, geht dann schneller, weil wenn es kalt ist, dann verläuft die Gärung langsam. Und das sind halt lauter so kleine Unterschiede, wo selbst von mir immer wieder das Bier unterschiedlich wird.
Was für Hopfen? Also in welcher Form? Pellets? Oder
benutzt ihr getroffen? Also wir haben Pellets, weil es halt einfacher zum Lagern ist. Auch. Und wir haben auch jetzt das Problem, heuer war ja die Hopfenernte ganz schlecht. Und jetzt ist halt ist der Preis auch wieder raufgegangen durch Ding und das können wir wegen auffangen, weil die Pellets kann man, wenn man in einem dunklen, kalten Raum die lagern da, kann man es also bis zu 5 Jahre kann man die Pellets lagern, weil die sind eingeschweißt in Alufolie und das ist halt leichter zum Handhaben, als wie wenn du also einen riesen Sack hast und
da hast du. Hopfen macht ihr nicht.
Bitte?
Grünhopfen und Fennel, ne?
Nein, also wir haben welche, die probieren es immer wieder mal, also mit Blätterhopfen zu arbeiten. Aber es ist halt aufwendiger und für uns geht es ja auch um die Alpha-Werte, um die Bitterstoffe-Werte und die sind halt von Blätterhopfen, kann man das nicht immer so hundertprozentig steuern. Also wenn wir früher nur Blätterhopfen gehabt haben, dann haben wir auch manchmal Probleme gehabt mit der Haltbarkeit vom Bier. Haben wir Jahre gehabt, da ist für jeden immer das Bier wieder schlecht, wenn also jeder denkt, was ist los, was haben wir falsch gemacht, aber wir sind dann hinterher später dran draufgekommen, dass es eigentlich an den Bitterstoffen liegt, weil man dann teilweise fast die doppelte Menge an Hopfen bräuchte, an Blätterhopfen, bis man diese Alpha-Werte herbringt. Und so ist halt das jetzt eher die Gewährleistung, dass eine gleichbleibende Qualität vom Bier ist. Und das ist halt auch jetzt früher, oder bis vor 10 Jahren hat eigentlich jeder sein Bier nur in Felsenkellern gelagert gehabt. Aber mittlerweile ist halt auch aus hygienischen Gründen und einfach auch durch die Witterung, weil es halt immer wärmer wird, sind halt die Keller nicht mehr so abgekühlt, dass man über den Sommer das Bier lagern hat. Jetzt hat halt jeder eine Kühlanlage baut und lagert da sein Bier und seitdem hat man eigentlich auch von Zeuge her eine gute Qualität, eine gleichbleibende. Weil sonst hat man immer wieder mal so Ausreißer gehabt, wo das Bier dann einen leichten säuerlichen Abgang gehabt hat oder irgendwas, da war es halt dann nicht so gut. Aber jetzt ist die Qualität eigentlich relativ gut, muss man sagen.
Gibt es zwischen dem Neuhauser und dem Windisch-Eschenbacher Zeuge geschmacklich erkennbare Unterschiede?
Also der Neuhauser Zeuge ist herber. Also wir haben also in Windisch-Eschenbach, also haben wir denken, der mehr mit Münchner Malz, der ist dann der Zeug glaube ich dunkler. Münchner macht hat auch ein malziger, das ist mehr gebrannt, das Malz, und durch das wird der Zeug dann etwas milder, aber halt dann auch malziger. Bei uns ist halt, von uns wird viel auch mit Bitterhopfen gearbeitet. Also das macht dann das Bier auch noch ein bisschen herber. Das ist auch noch Grund.
Kann man davon leben? Ihr habt alle noch einen Nebenberuf oder das Brauen ist der Nebenberuf? Oder?
Also, was soll ich sagen? Man könnte wahrscheinlich davon leben, wenn man immer offen hätte. Wenn die Zeugelstube ja immer offen hätte, aber dann wäre dann nicht mehr Zeugel. Also, ja. Weil wir haben ja einen Turnus für alle 5-6 Wochen, wo jetzt ich Zeugel. Also, es ist halt so, ich bin auch noch Metzger, ich mache meine Wurst immer so, wie ich da zuvor noch schlachten. Dann wird halt extra für den Zeugel wird halt ein Haus gemacht, die Wurst gemacht und die wird halt dann verkauft und der Zeugel ist ja von Freitag bis Montag und dann ist wieder 5 Wochen, ist wieder Pause. Und das ist halt auch, man freut sich irgendwie am Zeugel, wenn man Zeugel schenkt, das ist freut man sich, wenn jetzt das wieder kommt. Und hinterher ist man auch wieder froh, wenn es rum ist. Also das sind also schon schwere Tage. Und selbst, was halt bei uns ist, wir machen halt das Bier selber und Brotzeiten selber. Und da haben wir halt wir schon Vorlauf auch noch. Also, wir können jetzt ihre Tochter vorher einkaufen, also Wurst kaufen, und dann fangen wir an. Also für uns ist da schon immer noch Vorlauf. Also ich habe jetzt, für nächstes Wochenende habe ich dann Zeugel. Also ich habe jetzt ein schon das Gräuchel, die aufgehängt, das hängt jetzt in Rauch, dass es für Freitag dann fertig wird und dann nächste Woche muss ich jeden Tag irgendwas mit Wurst machen oder Sulz machen, das machen wir alles selber. Also wir haben immer so einen Vorlauf. Und ja, wir sagen immer, Zeugel sind 14 Tage. Weil danach, was du hast, brauchst du wieder einen Tag zum Erholen, dann musst du wieder Bier füllen, also wird dann meistens zuvor braun, dann wird hinterher wieder gefüllt. Also es ist immer so Nebenarbeiten, das wo man nicht sieht. Also es sind nicht bloß die 4 Tage, wo man offen hat. Ja. Das Trinken, ja. Mal alles durch. Ja, ihr könnt auch euch mal nur
Die Feuerung
noch.
Und das Kühlschiff.
Kühlschiff ist alles.
Ja, das Ding haben wir alles eigentlich.
Können wir zum Kühlschiff auch mal schauen?
Ja.
Nicht alle auf einmal, ne?
Ja, wäre besser, weil es ist, also normal lassen wir oben keinen rauf, aber ihr dürft es mal rauf, das könnt ihr schon mal raufschauen. Okay. Drückst mal oben links am Knopf, am Ding schalten, ja.
So, da sind wir wieder. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei Matthias. Ihr habt jetzt wahrscheinlich Durst. Wir erzählen jetzt einfach noch ein paar Sachen, die uns in der letzten Woche passiert sind. kurz und schmerzlos, weil ja, ihr habt ja jetzt schon ein paar Minuten, ich glaube, ihr müsstet jetzt bei 50 Minuten liegen und wir wollen euch jetzt noch langsam in den Sonntagnachmittag grooven lassen. Und Martin, was hast du erlebt die letzten 2 Wochen?
Vieles, über das ich nicht sprechen darf.
Wow.
ist so.
Hast du schon wieder Urlaub gemacht oder was?
Nee.
Hast krank gefeiert, komm, gib's doch zu.
Projekte 2016.
Du hast krank gefeiert.
Das hat mit Arbeit zu tun, was ich gemacht habe. Ja. Ne, was kann man sagen? Ich war auf dem Street Food Festival. Es war diesmal, würde ich sagen, richtig gut, also was ich gegessen habe, 5 Stände. Das war das letzte für dieses Jahr. Pommes Poutine habe ich gegessen, eine geile Sache. Pommes Poutine, das ist so ein kanadisches Nationalgericht. Pommes mit karamellisierten Zwiebeln, dann kommt da so ein eigentlich so ein Käselab drauf, irgendwie so ein geronner Käse. Das schmeckt aber anscheinend nicht so, deswegen machen die hier so geriebenen Käse drauf. So karamellisierte Zwiebeln, geriebener Käse, Bacon und dann noch eine schöne Kalbsjü. Mega geil, mega geil. Kleiner Spoiler, wenn ihr das Sonntag hört, ab Mittwoch dann in der fetten Kuh auf dem Burger. Wir machen eine Pommes Poutine auf dem Burger. Ne? Meine Arbeitskollegen hassen mich jetzt schon dafür, dass sie das zusammenbauen müssen. Haha, ja, Entschuldigung. Ja. ansonsten, was habe ich da Geiles gegessen? Also das war wirklich mega geil. Ne? Gibt es auch ab und zu, also so im Laden ein. Also wenn jetzt mal einer abspringt oder so, wird es das auch immer im Laden eingeben. Ne? Bisschen Werbung darf ich doch für den Laden machen. Ja, dann habe ich da gegessen wie heißt denn der Scheiß nochmal? So eine Pastete gefüllt mit so. Für mich war das wie so ein Ragout, ne?
Die sind aber schon länger dabei, oder?
Nee, die sind ganz neu, ne? Okay. Und so eine Pastete, so eine gekaufte Pastete mit so ein bisschen Ragout drin, ne? So 4 €. So eine fertige Pastete kam ich mir so ein bisschen verarscht vor, ne?
Echt? Also, war das eine fertige Pastete?
Ja, ohne Scheiß, so wie die 1:1 alle aussahen, ich weiß doch, wie die Dinge aussehen. Sowas haben wir auch für Karnevalsvereine und so raus, früher im Bankett, ne?
Sind das diese Ragout-Pasteten?
Ja, genau, die Dinger.
Nee.
Ja, und da kann man was kochen, was noch so geil ist, irgendwie, das hat dann irgendwie diesen Charme, finde ich, hat auf dem Street Festival nichts zu suchen. Es gibt immer mal wieder so ein paar Leute, ne? Ich habe wirklich, also Pommes Poutine waren geil, dann hatten wir noch ein richtig geiles Barbecue mit Pulled Pork sage ich schon, mit Brisket, mit Schweinefilet aus dem Rauch und Pulled Duck, quasi so gegarte Ente. Mega geil, ne? Wirklich geil. Also es war auch ein Highlight. Ja, und so, weißt du, so Leute, die alles selber machen, finde ich schon, das gehört auf ein Street Food Festival. Ja. Und dann die Bacon Bomb muss ja sowieso obligatorisch sein. Bei Ruff's Barbecue Peanut Butter Burger gegessen. Ja, also so Geschichten halt, ne? Aha. Ja. Aber es gibt immer Höhen und Tiefen auf dem Street Festival. Am besten geht man immer zu 4-5 Leuten hin, das hat sich hier auch wieder gezeigt, ne, teilt sich alles und dann hat man viele Sachen gegessen. Dann ist man auch nicht so enttäuscht, wenn man sein ganzes Geld für eine Sache ausgibt und dann ist es echt schlecht. Wen ich kennengelernt habe, ist ein Mädel, die macht privat, also die arbeitet eigentlich in einer Agentur und macht privat so Desserts, eine Französin, ne? Und das war einfach nur so richtig göttlich, ohne Scheiß. Ne, die Frau, ich habe mir direkt die Kontaktdaten gegeben von Catering, wenn ich Catering mache oder so, ziehe ich mir die auf jeden Fall an Bord und die soll mir Dessert machen.
Lebensküche,
französische Küche, deutsche Qualität ist ihr Motto, ne? Und die hat ein Kastanien-Tiramisu gemacht. Das war sowas von göttlich. Ein Himbeer-Tiramisu, mega lecker. Eine Birnentart, also so, weißt du, du hast einfach geschmeckt, du hast es so richtig rausgeschmeckt, die Frau hat das mit Liebe gemacht und also es war unser Highlight so an dem Tag, da wir sind so da hingeschmolzen, kann ich dir sagen. Hammer. Also wenn ihr mal auf dem Street Festival seid und Lebensküche ist, da ausprobieren. Das sind halt klassische Sachen, aber ne, viel Sahne und so, das hat sich schon ordentlich raus, wie man Französisch kocht.
Butter, Butter, Butter.
Und Sahne, ja.
Ja.
Oder wie eine, wir haben eine Amerikanerin bei uns arbeiten, die eine Zeit lang in Frankreich gelebt hat, die hält nicht so viel von der französischen Küche. Die ist halt so eher auf so den Fitness-Trip und so. Ja, ja, ne, mit Sahne und Butter kann man alles lecker machen, ne? Das ist doch keine Essenskultur, ne? So, man kann es auch so in der Art, man kann sich das so einfach machen, ne? Mit Butter und Sahne, ne? Aber sie hat dann den Anspruch, lecker zu kochen ohne so viel Fett. Mhm. Ja. Mhm. Joa, ansonsten Hop Hunter habe ich getrunken von Sierra Nevada. Hop Hunter. Mega Hop Hunter, mega leckeres Bier. Also wenn man Hopstar schon kennt als Hopfenlimonade, das kann man sehr gut damit vergleichen. Da wird nämlich aus den frisch geernteten Hopfen ein ätherisches Öl gewonnen. Da hast du dieses Aroma noch von diesen frischen Hopfen und das wird dann wieder zum Bier gegeben. Und dadurch, dass das ätherische Öl vom Bier ist, ne, gibt es ja auch keine fremden Stoffe hinzu.
Die Hopster ist doch eine alkoholfreie.
Ja, ja, aber das war jetzt auch nur ein Beispiel, weil
okay. Guck mal,
vom Hopfen, das ätherische Öl hat ja keinen Alkohol, ne? Das geben die ja der Limo zu, ne? Mhm. Dann hast du diesen Hopfengeschmack. Mhm. Ja, und das macht jetzt Sierra Nevada mit ihren IPA auch. Die brauchen ganz normales IPA, ne? Holen sich aber vorher von dem frischen, frisch geernteten Hopfen die ätherischen Öle und geben die dann nochmal zu dem gebrauten Bier dazu. Und dann hast du diese geilen Hopfenaromen. Na, so eben halt, wie es auch dort vor Ort gerochen hat, im Hallertau. Du erinnerst dich, bei den Lagern. Ne? Mhm. Den Geschmack hast du halt im Bier. Haben wir jetzt leider nur 120 Stück kaufen dürfen. Ne? Haben wir jetzt gerade limitiert, also was ist gerade, also wenn ihr zuhören müsst, müsst es eigentlich im Regal liegen. Haben wir jetzt bei uns da, aber ich werde mir da ein bisschen was beiseite legen. Ganz, ganz sicher. Ja. Dann haben wir noch, du hast ja gefragt, was ich so die Woche erlebt habe. Fällt's gerade ein. Haben wir noch ein IPA gehabt. Arrogant Bastard von Stone. Mhm. Stone macht jetzt so eine Brauerei in Deutschland auf. Und das ist ja, das ist eine Crafty Butze aus den USA, aber die haben mehr Umsatz inzwischen wie in USA, wie hier Bitburger macht. Dann kann man sich ja vorstellen, wie groß das inzwischen ist. Ne? Okay. Und die haben jetzt in Berlin ihre Brauerei irgendwie aufgebaut und das ist das erste Bier, was die in Deutschland gebraut haben. Und dann gab es halt so einen europäischen Start, ich glaube 30 Läden oder so haben mitgemacht, ich weiß nicht genau. Wir waren auch halt dabei und haben dann halt am Montag gab es einen parallelen Zapfanstich, ne? Dann haben alle Läden gleichzeitig angefangen, das Bier auszuschenken.
Aber es gibt jetzt Fassbier?
Gab es jetzt gerade. 30 Liter waren das doch nur.
Aha.
Und das haben wir dann Montag mal angezapft, ne? Und
sehr
das
auch gut.
Und ohne Scheiß, IPA aus dem Fass ist einfach nochmal eine andere Nummer. Ich brauche eine Craft Beer Zapf, also ein komplett andere Formulierung. Wir brauchen hier in Köln eine Bar, so ein Pub mit so 6-7 IPAs vom Hahn. Ohne Scheiß. Warum gibt's sowas nicht? Ich verstehe es nicht.
Ja, mach mal einer auf.
Ja, erinnere mich nochmal dran. Nächstes Jahr. So, ja, nee, mega geil. Also das Arrogant Bastard ist so auch nochmal eine geile Philosophie, ne? Woher der Name kommt. Das Bier ist extremst bitter, ne? Aber man kommt, also ich komme damit super klar, ne? Aber wenn es steht drauf, wenn es dir nicht schmeckt, bist du nicht gut genug dafür.
Wow, arrogant, yeah.
Ja, und am gleichen Abend, Montag, um die Brücke zu schlagen, war auch im Laden ein. Das habe ich auch eingefädelt. Auch Fassanstich von Stone. Und die hatten zwei Biersorten. Dann sind wir nämlich noch rübergefahren, haben das IPA probiert. Das normale IPA. Mhm. War auch sehr lecker. Und das war nämlich auch der Abend, wo Buns & Sons ihren ersten Abend hatten. Laden 1 ist ja so ein, hat ja immer alle zwei Wochen ein anderes Konzept ne, drinne. Buns & Sons kennt man vom Street Food Festival. Die machen immer sehr leckeres Barbecue. Und jetzt haben sie noch ein bisschen ein paar andere Produkte mal gemacht. Und dann da haben wir uns ein bisschen quer so durch die Reihe verköstigt. Da haben wir die Ribs gegessen. Die Ribs waren richtig geil. Du kennst das ja, wenn Ribs vom Knochen fallen, ne? Wenn die so leicht sind, dass sie vom Knochen fallen. Die waren so ein bisschen fester und das war irgendwie echt, aber die waren so weich, dass sie, also die waren richtig weich und nicht, dass man die nicht störend essen, also dass es nicht gestört hat, dass man irgendwas ziehen musste. Also das ist noch eine Fleischkonsistenz. Aber die waren dabei auch irgendwie so butterweich, ne? Also sie sind nicht Matsche gewesen, ne? Ja. Und das war halt so schon eine geile Erfahrung. Also es war so für mich jetzt so das Neue auf den Punkt.
Mhm.
Dann haben die Red Coal und Green Coal gemacht, also statt Coleslaw einfach, ne? Haben die halt einen grünen Salat gemacht, so einen angemachten und einen roten. Mega lecker. Und Dann das Highlight, das war echt fucking pervers. Steak and Cheese Sandwich mit US Beef, ich glaube es war ein Roast Beef, so wie es aussieht, mit Gorgonzola-Soße. Mm-hmm. Alter Schwede. Das war richtig pervers geil. Und Sandwich 15 Euro. Ne, da normalerweise muss man da schlucken, aber ich sag's dir, 15 Euro ist super investiertes Geld. Also wenn man es so immer bekommt, mega geil. Krass. Wenn ihr den Podcast jetzt hört, ist schon die Hälfte rum, ne, von der Zeit. Man muss überlegen, im Endeffekt liegt da wahrscheinlich so 150, 180 Gramm Steak von einer guten Qualität auf dein Sandwich.
Ja.
Ne? Ja.
Krass.
Das war mal Seelenfood. Das war so kulinarisch schon fast mein Highlight.
Woo.
Hätte ich da nicht noch was verbrochen. Und zwar Burger der Woche.
Schon hast wieder Werbung für die fette Kuh. Martin, ja, das haben wir doch besprochen. Wir haben das besprochen.
Jede Woche nur über die fette Kuh. Ja. Nee, aber ich muss dir erzählen. Das ist echt noch eine coole Story. Wir hatten die ganze Zeit geplant, wir machen Entenkonfit mit Rotkohlsalat und Preiselbeer-Mayo oder Preiselbeerschmand. Ne, das steht seit Monaten fest. Wir haben es nur so auf die richtige Jahreszeit und so aufs richtige Wetter geschoben, weil bei 20 Grad kannst du kein Entenkonfit mit Rotkohl essen. Ja,
mhm.
Ja, und dann hat letzte Woche Pickbull genau das als Sandwich gemacht.
Oh.
Da dachten wir so, ey, komm, lame, wenn wir das nächste Woche auch bringen. Ne? Der Thorsten Goffin hat es dann auch noch so schön groß gepostet, dass es alle Welt mitbekommt. Ne? Der hat auch ein wunderschönes Bild da gepostet und das muss auch mega lecker schmecken, ne? Bei Pickbull. Ne? Ja, da dachten wir so, ja komm, wir setzen da jetzt noch einen drauf. Das mit Ente steht dann nächste Woche fest, alles geordert. Haben wir erstmal die Ente haben wir konfiert, wie geplant. Aus dem Rotkohl, der war auch schon bestellt, ne? Haben wir Rotkohl-Kimchi gemacht. So, da erinnert man sich dann auch gerne zurück, was es am ersten Abend bei uns im Menü gab. Ich glaube, das war das allererste Gericht sogar, oder? Das zweite oder dritte?
Welches?
Der Rotkohl-Kimchi. Das war am ersten Abend, ne? Mit Fisch zusammen.
Welcher erste Abend?
Wo wir das Menü gekocht haben in Bayern.
War da Kimchi auf der Karte?
Da gab's.
Der hat ja nur einen Tag gestanden. Ah nein.
Ja, das war Rotkohlsalat Kimchi Style quasi.
Ah, du, ja.
Ne, aber es hieß so, ja. Und ja, meiner ist auf jeden Fall definitiv schon jetzt schön sauer. Dann haben wir die Ente angemacht mit ein bisschen Teriyaki Soße, ein bisschen Barbecue Soße. Ne? Also im Endeffekt ist es ein Pulled Duck, ne? Aber wir wollten jetzt auch nicht so auf den Hype Train aufspringen. Und dann haben wir eine Mango Chili Mayonnaise dazu gemacht und dann Panko zusammen mit Sesam in Gänseschmalz so ausfrittiert, so geröstet schön, dass es schön Aromen bekommt, ne? Und das dann nochmal oben auf die Ente. Ist das der, Alter? Das ist pervers.
Es hört sich sehr, sehr gut an. Also ich habe das Foto hier gesehen und ich wünschte, ich würde nach Köln kommen nächste Woche, um den zu probieren, weil...
Ja, und dann haben wir so Brioche-Brötchen uns backen lassen. Also es ist nicht wirklich Brioche, aber so ein bisschen mehr Brioche-Style als unsere normalen Standardbrötchen mit ein bisschen mehr Salz obendrauf. Ja. Also ich hab ihn gestern Abend um 23:30 gegessen. Also das ist ja noch nicht, das ist 9 Stunden her.
Wow, das ist noch auf der Zunge.
Ja, und definitiv Top 3 würde ich nicht sagen, aber Top 5 dieses Jahr meiner Burger, also besten Burger, die ich gegessen habe. Das war schon richtig geil. Ja, und dadurch, dass die Ente nicht reichen wird diese Woche, hat dann Wolfgang Otto von Otto Gourmet mich gestern noch besucht. Ich war leider nicht da. Ich war Champions League gucken. Ja, hat noch ein bisschen was vorbeigebracht und hat sich mit dem Chef getroffen. Eigentlich wollte er sich mit mir treffen. Und hat noch ein bisschen Ente vorbeigebracht. Weil wir wollten nicht so, ne, geh mal irgendwo Ente kaufen, auch als Großhändler. Also ich weiß nicht, was die Butzen hier anbieten, die Restaurants. Oder jetzt so mal behind the scenes, ne? Also ich wollte ganz normal Ente bestellen, ne? Und irgendwie mit so einer Herkunft. Und das kriegst du eigentlich nicht. Du kriegst Enten für 2,80 Euro das Kilo aus Polen, Ukraine und Frankreich. Aber was sind das? Das also ich weiß so, ja. Hätte die 7 Euro gekostet, hätte ich die vielleicht gekauft. Ne? Auch wenn ich nicht weiß, wie der Hof aussieht oder so. Aber dann denke ich so, bei 2,80 Euro das Kilo, denke ich mir einfach nur so, das muss das allerschlimmste Zeug sein.
Ja.
Oder?
Ja, ja, ich finde das auch echt übel. Wir haben das beim Metzger hier versucht vor ein paar Jahren. Da wollte ich einfach Entenbrust haben. Und ich bin dann hingegangen. Ich weiß, dass er keine selber Enten nicht schlachtet. Ich habe einfach gedacht, weil er sonst gute Qualitäten fährt, das ist bei Ente auch okay. Und ich habe das dann am Heiligabend morgens abgeholt. Dann sind die noch eingeschweißt gewesen.
Ja.
Also Vakuum verpackt und nicht Metzger-Vakuum verpackt, sondern irgendwie Großhandel. Ich weiß nicht mal, wo sie herkam. Das habe ich nicht geguckt. Was mich dann erschreckt hat, die war abgelaufen.
Ui.
Und ich mir so, hey, was ist denn das? Und dann kriegst du dann noch so eine lapidare Antwort von wegen, ja, die Nachfrage ist so hoch, dass er die vorher einfriert. Vor Weihnachten. Und die dann abverkauft. Aber wie dumm kann man denn sein, die dann einfach so da kann man sich am wenigsten so schlau anstellen, die Tüten aufschneiden und so tun, als ob sie frisch gewesen wären. Und seitdem finde ich mit Ente, boah.
Wie geil.
Dann wirst du noch angepumpt, weißt du? Und dann fragst du dich so, hey, du hast Scheiße gebaut. Du kannst mir jetzt noch ein bisschen in den Arsch kriechen, aber nee. Das war das letzte Mal, dass ich so Ente gekauft habe und...
Ja, aber man muss auch sagen, ich glaube, teilweise ist dann auch der Metzger der falsche Ansprechpartner für sowas, weil... Ja. So bei wenn so Ente nicht so bei ihm so im Sortiment ist, ne, der kauft die quasi da, wo auch jeder Großhandel da zuschlägt. Ja. Denke ich mir mal. Also wir haben am Ende Sherry Valley Enten bekommen. Das ist quasi das Pardon zum Kikok-Hähnchen bei uns.
Okay.
Ne? Die haben keine Antibiotika, die kriegen keine, sie kriegen natürliches Futter, keine hier einfach nur, so, du weißt, es gibt auch so immer so Tierfuttermehle oder sowas, ne? Und die haben Auslauf, die haben, also ist alles bei denen gut, ne? Ja. Und Otto Gourmet hat uns dann noch ein bisschen was mit Ente ausgeholfen, weil
die Silver Hill.
Ja, genau. Aha. Davon haben wir auch noch.
Ja, die war ja auch was.
Das Gute ist ja, ne, die Leute wollen ja alle nur die Brust haben. Und wir brauchen halt wir können super gut dafür Keulen verarbeiten. Ja.
Sehr schön.
Also wir schreiben es jetzt extra nicht drauf, weil es ein Mix ist aus zwei verschiedenen Enten, aber die eine macht die andere nicht schlechter. Aber irgendwie, es war schon erschreckend, dass man bei den normalen Händlern hier irgendwie so, nur so irgendwie so Rotz kriegt. Und ich denke mir so, das ist das, wenn du irgendwo für 9,90 Euro so Entenkeule mit zwei Knödel und Rotkohl isst. Ja. Da hast du dann also richtig weiße Zeug drauf, ja. Ja.
Es ist aber ähnlich auch im China-Laden, wo du dann gebratene Ente, das Zeug kann eigentlich auch nicht gut gelebt haben, ne?
Ja.
Auch, ja. Naja, gut. Kommen wir mal zu was Erfreulichem.
Ja?
Ich war letzten Sonntag, also allgemein noch ein Veranstaltungstipp, weil mich das die letzten... eigentlich letzte halbe Jahr massiv und gerade in der letzten Woche sehr in seinen Bann gezogen hat, weil ich sehr viel dafür gearbeitet habe, sind die Uferlichter in Bad Neuenahr. Wenn ihr nochmal Weihnachtsmarkt gucken wollt, mit einer anderen Art Weihnachtsmarkt, dann kommt noch vorbei, jetzt am 3. und am 4. Adventswochenende und zwischen den Jahren, 27. bis 29. Dezember, haben wir auch noch geöffnet. Und das ist halt das Besondere. Es ist nicht so ganz Weihnachtsmarkt, es geht viel um Licht. Ja, wir haben nette Stände da, es ist regional, es gibt freie Konzerte. Würde mich freuen, wenn ihr mal vorbeikommen würdet, gerade wenn ihr irgendwo in der Nähe, vielleicht Kölner, Bonner Raum, Koblenz, wo es euch hier mal hin verschlagen würde. Mehr Infos auf uferlichter.de. Schaut es euch an und schickt mir einen Kommentar, wie ich es gefunden habe, wenn ihr da wart, weil ja, das ist echt eine geile Veranstaltung mit mega viel Potenzial und unheimlich viel Herzblut drin, weil wir haben fast 5000 Arbeitsstunden von ehrenamtlichen Helfern da drin, die einfach nur natürlich, also ohne Plastik und ohne billige Blink-Blink den Kurpark schmücken hier und mit Pagodenzelten und lecker essen. Guckt's euch an.
Also ich habe ja auch gerade im Off schon gesagt, ich habe richtig Lust da runter zu dir zu kommen. Vielleicht schaffe ich das ja noch, weil ich habe überhaupt keinen Bock auf diese überfüllten Weihnachtsmärkte, wo eh im Endeffekt meistens der gleiche Scheiß verkauft wird. Ne? Es geht um eins, nur ums Geld machen. Ne? Findest ja oft schon gar keinen leckeren Glühwein mehr. Und ja, ich fand das richtig angenehm, nett, wo wir uns letztes Jahr da getroffen haben. Ja. Du kannst halt sehr entspannt mal da eine Runde gehen. Es ist einfach auch fürs Auge alles schön. Ne? Und du hast nicht diesen Stress, den man hier in Köln auf Weihnachtsmärkten hat. Das ist ja echt super furchtbar. Da graust du mich ein bisschen immer vor. Ja, und ich versuche auf jeden Fall noch zu kommen. Wenn wir das hinkriegen, ja. Wäre sehr schön.
Und kulinarisch habe ich noch für euch, ich war letzten Sonntag, nachdem ich Freitag dann die Uferlichter eröffnet habe, weil wir starten erst am zweiten Advent und der ganze Stress ein bisschen abgefallen ist, bin ich sonntags nach Köln gejettet. Leider habe ich den Martin nicht gesehen, weil es ging auch um das Thema Wein und da ist der Martin einfach nicht so heiß drauf.
Nee, das ist wohl wahr. Das Essen sah trotzdem gut aus.
Ja, das war auch mega geil. Hat so ein bisschen was vom Foodcamp wieder an Feeling hochkochen lassen, weil es ging um Bordeaux. Und was auch ein sehr schönes Thema ist, natürlich, wenn jemand an Bordeaux denkt, denkt er direkt an die hochpreisigen, teuren, schweren Rotweine. Und an dem Abend ging es einfach darum, die wählen immer, ich glaube, 100 Bordeaux aus, im Preissegment bis 30 Euro. Und das wird jedes Jahr halt von Neuem gemacht, in verschiedenen Sparten, von weiß bis rot, von trocken bis süß. Und vermarkten die dann speziell. Und da findet man halt wunderschöne Weine drin. Das Thema an dem Abend war Food Pairing. Aber die haben sich nicht einen Koch eingeladen, der dann sowas gebrutzelt hat, sondern es war im Foodcamp-Style. Ein riesen Warenkorb lag im Marieneck auf dem Tisch. Und ja, wir mussten was daraus zubereiten, passend zu den Weinen.
Geil. Ja, das ist doch mal eine Herausforderung.
es gab Räucherforelle, wurde der Thorsten Goffin sich mit Annette und wie heißt der von My Cooking Love Affair, die
Kerstin,
Entschuldigung. Die haben sich darum gekümmert, Astrid Paul von Arthurs Tochter war da, der hat sich dann mit der Miss Gliss um den Saibling gekümmert und Rosenkohlblättchensalat, weißt du, so ganz so gezupft.
Oh, ja, wenn man die Zeit dafür hat. Gerne.
Ja, ich habe das gegessen da an dem Abend, fand das so mega geil. Das habe ich gestern in der Agentur für 12 Leute gemacht. 2,5 Kilo Rosenkohl habe ich versucht zu entblättern. Ich habe echt gedacht, eine Dreiviertelstunde haben wir mit 2 Leuten gebraucht. Das war eine blöde Idee, aber es war mega lecker.
Kann man mal machen, ne?
Also gibt's da einen Trick? Füßchen abschneiden, blättern, wieder was abschneiden, weiter blättern, bis man innen angekommen ist, oder?
Ich glaube, das ist das Einfachste, wenn du schöne Blätter haben willst.
Ja.
Du könntest ja so versuchen, so ein bisschen schräg von unten den Strunk abzuschneiden und dann so was mit versuchen, so nach innen abzukriegen, aber eigentlich,
ja, okay. Ich muss dann nochmal ein bisschen experimentieren, wie es schneller geht.
Ja, aber eigentlich ist das so das Ding, ne? Abblättern.
Weil so hat jemand ich finde, wenn du jemand Rosenkohl nicht mag, musst du es ihm so servieren, weil danach besteht wirklich die Chance, dass er Rosenkohl mag. Weil wenn Rosenkohl zu lange kocht, dann ist das die größte Grütze, die es gibt. Das isst man nur, weil man wirklich so gerne so bitter isst. Und wenn die nur ganz kurz blanchiert, ich habe die mit ein bisschen Butter und ein bisschen Weißwein durch die Pfanne gejagt, bisschen Salz dran, das ist ein mega Erlebnis. Frisch, da ist Würze dran, natürlich, du kriegst den Rosenkohl nicht da raus, aber der ist einfach, wird tendiert bei mir zur Weihnachtsvorspeise, diese Rosenkohlblättchen.
Ja.
Wirklich ein schönes Ding. Es gab die Räucherforelle, es gab hier den Saibling und dann gab es ganze Kaninchen mit Innereien.
Cool. Innereien hast du dir geschnappt.
Welche Gruppe war ich?
Ja.
Kaninchen. Und natürlich habe ich das in unserem Foodcamp-Style, weil wir hatten Innereien und Kaninchen. Also
hast du Blutwurst aus dem...
Nee, ich habe den Marco gefragt, ob er Därme hat, dann hätten wir eine Innereienwurst oder sowas gemacht, aber er hatte keinen Darm da. Und weil ich jetzt dachte, das ist ein bisschen schwierig jetzt hier in Reihen, alles auf einen Teller, das wird ja viel zu überladen. Weil wir hatten 6 Kaninchen, wir waren, ich glaube, 20 Teller mussten wir schicken, das heißt, das wird in okay. Reihen auch knapp. Wir machen in Reihengang und einen Kaninchengang. Das heißt, wir haben von den 5 Gängen mal gerade mal 2 Gänge dann geschickt. Und ja, das war dann echt eine witzige Nummer, dass wir dann ja uns doch dann mit 2 Gängen noch auf unsere Schultern geladen haben. Aber es passte einfach besser so. Wir haben unser erster Gang, wir haben die Leber genommen und mit Zwiebeln in Butter gebraten, in so Streifen geschnitten und dann mit dem Cadillac, das ist so ein süßer Wein, abgelöscht und das habe ich dann püriert, und um so Mousse zu kriegen, aber es ist eher, es war ein bisschen trocken. Eigentlich hätte man das mit Butter oder Sahne nochmal ein bisschen montieren müssen, aber es war dann zu spät, wir mussten platen, und dann ist es halt ein bisschen fester geworden und da drauf, ich habe mit jetzt Sophia zusammen gekocht von Cucina Piccina, um mit dem Herrn von Miss Gliss, wir waren zu dritt im Team, die hat dann die Idee einer Balsamico-Reduktion gemacht und da haben wir Brombeeren frische durchgezogen und diese Glasur haben wir über diese Leber gezogen und die Brombeere daneben.
Das passt gut.
Das war auf jeden Fall auch das Trockene, ist dann einfach ist ein bisschen rausgegangen. Also es war, es hat sich sehr gut ergänzt. Man hat zwar immer noch gemerkt, aber es gab Leute am Tisch, die gesagt haben, es gerade, dass es so trocken war, war gut da dran, weil das so aromatisch dann war. Es war wirklich purer Lebergeschmack da drin und es war nicht so verwässert, weißt du?
Ja.
Und dann gab es an der Seite die Nierchen, haben wir im Nierenfett gebraten und dann einfach aufgeschnitten und den Bauchlappen vom Kaninchen, wo du ja schon mal diesen schönen Tipp hattest, da zum Beispiel Jakobsmuscheln drin einzurollen, so kleine Rouladen zu machen.
Jo.
Die haben wir einfach fein geschnitten und in Butter gebraten. Das ist so eine schöne, die haben ein bisschen Konsistenz wie, ach, sag mal schnell, wie Oktopus oder wie Tintenfisch. Das ist ein bisschen fester, das Fleisch halt einfach. Aber das war auch echt eine schöne Komponente auf dem Teller. Dann hast du halt so diesen Innereien Bauchlappengang gehabt. Okay. Und danach haben wir das Kaninchen halt in Rotwein im Ofen geschmort, also die Keulen alle. Das Filet haben wir ausgelöst und in Bacon eingerollt, kurz gebraten. Das in Rotwein geschmorte Kaninchen. Und da hat die Sophia die Idee gehabt, wir haben Lorbeer und gerade Sternanis in Rotwein halt ein bisschen gekocht für den Sud. Und dieser Sternanis, der ist so schön in das Kaninchen gegangen. Das war so schönes weihnachtliches Gericht. Und dazu gab es dann einfach ein Selleriepüree. Und der Michael hat uns aus den ganzen Karkassen noch eine Soße gezogen. Und die haben wir dann da drüber gemacht. Das war wirklich, das Plating war in beiden Gängen sehr schwierig, gerade wenn du gesehen hast, was da sonst über den Tresen gegangen ist. War jetzt halt auch so Kaninchenkeulen, ist einfach, ich find's echt schwierig zu platen, aber es war lecker. Es war einfach richtig lecker. Und die Überraschung des Abends war, die Maya hat mit dem Johannes von, wie heißt es?
Johannes Ahrens von...
Aus Köln.
Genau.
Der hat, ich muss den Blog nochmal raussuchen, der hat diese schöne Live-Mitschrift von den Kochabenden gemacht oder ein Time-Shift-Video.
War mal irgendwas mit Notizen.
Ja, genau.
Ja, sorry.
Und die dritte Person, das war Maya, Johannes und Nathalie von Pasta Shooter. Die haben zu dritt den Nachtisch gemacht und sind da voll auf Gemüse gegangen. Und ich habe sowas noch nicht gegessen. Die haben einen Pumpkin Pie gemacht, okay. Aber mit einer Schokoladenganache obendrauf. Ja. Warm serviert. Dazu gab's, das war eigentlich das Mega, das saß auf einem Schaum aus Petersilienwurzel. Die haben Petersilienwurzeln in Sahne gekocht, ganz, ganz langsam, sodass die Zucker aus der Petersilienwurzel in die Sahne gegangen sind. Und haben das dann, also die standen bestimmt eine Stunde, haben die da ganz leicht dran gekocht und das haben die dann püriert, passiert und nochmal ein bisschen mit Zucker abgeschmeckt. Und ich glaube, Stefan Paul war es, der sich gesagt hat, boah, das ist ja die neue Erdnussbutter. Und es war wirklich so vom, das ist so wirklich so ein Suchtfaktor. Diese sehr nach Vanillesoße, aber sehr schaumig aussehende Soße zu essen. Weil die hatte so einen nussigen Charakter und die war einfach so, wow. Also aus Gemüse. Und dazu gab es dann, das hat der Johannes dann gemacht aus, ich glaube, ich muss es aber nochmal, es war Birne, Rote Beete, oder so, glaube ich, es war, vielleicht war es auch nur Rote Beete, die hat er mit 2 Flaschen Weißwein einreduziert. Die haben dann auch so einen süßen Charakter bekommen, ein bisschen frech spritzig. Und dazu hat er einen Zucker aus Dill und Zitronenschale gemacht. Das war dann so ein Granité für obendrauf. Also der Gang war für mich echt so Hammer. So aus dem Stegreif haben die da das Gemüse zum Dessert gemacht.
Krass.
Und das war
wirklich auch krass an, ja.
Und das war wirklich unglaublich. Und zu jedem Gang gab es halt immer 2 Weine. Wir mussten uns einen klassischen Wein aussuchen, den man jetzt so im Restaurant klassisch dazu empfehlen würde, und dann irgendwas Experimentelles. Wir hatten natürlich das Problem mit dem Kaninchen. Normalerweise hättest du jetzt zu den Bordeaux irgendwie so rotes Fleisch, Lamm, irgendwas kräftiger. Wir hatten halt nur dieses zarte Kaninchen. Es hat aber relativ gut gepasst, würde ich sagen. Wir haben 2 Rotweine dazu geschickt und so, ja, wir hatten in der Vorspeise zu diesem Rosenkohl gab es auch schon direkt Weißwein und Rotwein. Das hat mega gut gepasst. Also es war der Rotwein, es waren 2 Komponenten eigentlich so aufgeteilt. Dieser Rosenkohlsalat war mit einem Tatar von diesem Saibling. Und links war dann ein gebratenes Stück vom Saibling und ein Schmand mit Purple Curry abgeschmeckt. Also so ein bisschen asiatisch, ein bisschen Schärfe, ein bisschen, gerade durch das Fett auch ein bisschen schwerer. Und das war so die Rotweinseite und die Weißweinseite. Wunderschönes Ding. Echt wunderschönes Ding. Also mega Abend. Ich hatte auch das Glück, dass ich in Köln geblieben bin an dem Abend. Es ging noch sehr, sehr lang. Es gab noch Negroni und das Zeugelbier und ja, am nächsten Tag musste ich wieder arbeiten. Das war schon...
Was ist ein Negroni? Für die Leute, die das nicht wissen.
Ja, das war mein erster. Ich habe immer nur gesehen, dass die das alle getrunken haben. Das ist ein Cocktail, wo in gleichen Teilen Campari, Gin und Martini, also Wermut,
ja,
zusammen gemischt wird und dann Eiswürfel drauf, ein bisschen Zitrone dran, fertig. Das ist natürlich echt eine Granate, ne? Also viel, viel hochprozentiges, aber sehr, sehr lecker. Und wir hatten hier einen Wermut aus von der Mosel oder aus der Ecke. Da hat jemand, das ist sein erster, den er gemacht hat, den Don Oxy. Deswegen heißt er auch Negroni Don Oxy.
Okay.
War echt ein Erlebnis. Also es war echt schön. Das ging, ich bin um 2:30, glaube ich, im Bett gewesen. Am nächsten Morgen um 6:30 schon wieder aufstehen und Richtung Heimat düsen. Aber gut, was tut man nicht alles für die Kunst?
So sieht's aus. Das ist wohl wahr.
So, und ich würde sagen, für diese Kunst, ich müsste jetzt auch so langsam an die Arbeit. Wie sieht's mit dir aus?
Ich bin auf der Arbeit.
Kann ja nicht jeder schon Glück haben.
Ja, aber dass ich schon seit 6 Uhr auf der Arbeit bin. Nee, das Glück, das teile ich mit nur ganz wenigen Menschen. Ja. Nee, ja. Ne?
Ja,
so ist das als Küchenchef. Da muss man früh da sein und spät gehen.
Genau. Ja, ihr kriegt vielleicht dieses Jahr noch eine Folge. Wir hoffen, das ist die 100, die große 100. Wir haben uns da was Spezielles für euch ausgedacht. Bisherige Planungen sehen vor, dass die zu Weihnachten erscheint. Wir werden mal sehen, wie wir das noch zu finalisiert bekommen. Und ja.
Genau.
Ich würde sagen, bis dahin wünschen wir euch schon mal fröhliche Weihnachtsvorbereitungen. Schaut euch die Uferlichter an.
Schreibt uns mal, was ihr zu Weihnachten kocht. Wenn ihr das bis jetzt gehört habt, schreibt doch mal in die Kommentare oder macht einen Audiokommentar. Ne? Der Küchenjunge hat mit so viel Liebe dieses Plugin da reingezimmert. Ne? Probiert's doch mal aus, erzählt doch mal ganz kurz, was kocht ihr zu Weihnachten? Ich weiß nämlich noch gar nicht, was ich koche. Ne? Der Christian macht ja zumindest schon mal den Rosenkohl. Das hat er verraten. Ja. Ja. Vielleicht schreibe ich dann auch in den Kommentaren rein, falls ihr das benutzt, ne, was ich mache, dann, ja, weil bis Weihnachten gibt's keine neue Folge.
Das kriegen wir nicht mehr hin, ne.
Das kriegen wir nicht mehr hin.
Wunderbar. Ja. Ansonsten bewertet uns auf iTunes, da freuen wir uns auch drüber drauf, wenn wir da was Neues lesen. Flattert uns durch.
Die Server Wer noch Kosten. Flatter hat.
Wer noch Flatter hat, ja. Naja, gut. Ansonsten benutzt den Shopping-Link für Amazon, wenn ihr eure Weihnachtsgeschenke kauft. Dann kriegen wir davon auch noch ein paar Cent, das schadet auch nicht. Ja. Ja. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Ich hoffe, euch hat die Zeuge-Folge gefallen und ja, wir hören uns spätestens im neuen Jahr ganz frisch wieder und neben Weihnachten feiern wir 100 Folgen Küchenfunk. Macht's gut!
So sieht's aus, macht's gut.
Ciao!
Ciao, ciao!